Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Karfreitag. Was ist das für ein Tag? Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie unsere Gesellschaft darüber denkt oder was man da so findet in den Nachrichten. Da habe ich Folgendes gefunden. Ich habe am Montag nachgeschaut, ist schon ein bisschen was her. Heute sind alle Tanzveranstaltungen untersagt in öffentlichen Räumen. Katholiken essen heute kein Fleisch. Die Kölner Polizei in meiner Heimat wird heute das Lkw-Fahrverbot kontrollieren. In Frankfurt beginnt die Freibadsaison. Ich hoffe, die haben besseres Wetter als wir. Karfreitag ist der Tag der Klage. Dann, Karfreitag kommt von dem altdeutschen Wort Kara. Das ist ein altes, althochdeutsches Wort. Und das kommt von, also es bedeutet so viel wie Wehklage. Katholiken, evangelikale Christen, denken im Besonderen an den Tod Jesu. Es ist ein Feiertag. Ja, wie gesagt, das habe ich am Montag nachgeguckt. Ich hoffe, heute steht mehr in den Nachrichten und in den Zeitungen, worum es wirklich geht. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir nochmal im Besonderen daran denken wollen. Was bedeutet Karfreitag? Was geschah dort? Warum ging Jesus ans Kreuz? Was steckt dahinter? Und was besonders ist die Reaktion der Leute, die das alle mitbekommen haben? Was hat das mit uns zu tun? Darum soll es heute gehen. Ich möchte anfangen mit der Frage, warum ging Jesus ans Kreuz? Und dazu können wir schon mal unsere Bibeln in Lukas 22, Vers 14 bis 15 aufschlagen. Wir befinden uns hier am Abend vor der Kreuzigung. Man kann sagen, es war Donnerstagabend, also gestern Abend. Und Jesus hat sich hier mit den Jüngern versammelt in einem Obersaal. Damals gab es solche schönen Obersäle. Er war mit Polstern ausgelegt und sie wollten zusammen das Passafest feiern. Alles war angerichtet. Und jetzt finden wir Jesu letzte Worte, die er wenige Stunden vor seinem Tod von sich gegeben hat. Er wusste, dass er in wenigen Stunden sterben würde. Wer das weiß, der redet nicht einfach irgendwas. Diese Worte, die haben Gewicht. Er hält keinen Smalltalk mehr. Der sagt nur Dinge, die ihm wirklich wichtig sind. Ja, hier können wir Jesus sehen, wie er wirklich ist. Also wenn wir uns in irgendeiner Weise für Jesus interessieren, wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, wer Jesus ist, dann finden wir das hier in diesen Worten. Deswegen möchte ich jetzt lesen aus Lukas 22, Vers 14 bis 15. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Hier sagt Jesus: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Eine andere Übersetzung ist: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Wenn wir uns für Jesus interessieren, hier sehen wir, wie er ist. Die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, ist eigentlich, oder wer ist Jesus für mich? Was hat das mit mir zu tun, ist eigentlich Freundschaft mit Jesus. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Jesus, Gottes Sohn, der Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer von uns, hatte hier ein paar Leute in seine Nachfolge gerufen, um seine Gemeindebau anzufangen, die Jünger. Und nun sagt er zu ihnen, dass er sich riesig danach gesehnt hat, mit ihnen dieses Passafest zu feiern. Eigentlich, man könnte auch sagen, mit ihnen einfach Gemeinschaft zu haben, mit ihnen befreundet zu sein. Riesig hat er sich danach gesehnt. Ja, das ist unfassbar eigentlich. Ich meine, was war so besonders an den Jüngern? Was ist so besonders an uns, dass sich der Schöpfer nach uns sehnt? Aber genau dadurch fiel er damals auf. Kennt ihr eigentlich die Begleitband von Jesus? Es ist ja so, die Jünger, die haben ja gesungen nach dem Passafest, aber es gab auch noch andere Leute, die gesungen haben. Und das ist der Chor von Pharisäern, die Jesus immer begleitet haben. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die immer Psalm 1 gesungen haben. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Das haben die Pharisäer gesungen. Und das war eigentlich der Grundtenor der verleumdenden Aussagen, die Jesus immer vorgehalten wurde. Du bist ein Freund der Sünder. Du bist ein Freund der Sünder. Und das hat ihn bei diesen religiösen Menschen disqualifiziert. Ich denke, diesen Psalm, wir singen das ja auch manchmal, den kann man wirklich nur singen, wenn man ein ganz klares Verständnis von sich selber hat, wer man selber ist und von Jesus. Sonst ist es eigentlich unmöglich. Aber jetzt Freundschaft mit Jesus. Er sucht Gemeinschaft mit dir und mir. Ja, ich will es nochmal kurz erklären. Wie kann man ein Freund Jesus werden, von Jesus werden? Das passiert im Prinzip genauso wie vor 2000 Jahren. Man muss verstehen, dass man ohne Jesus verloren ist. Man muss erkennen, dass man schuldig ist vor Gott. Man muss erkennen, dass man sich bisher nicht an Gott gefreut hat, Jesu Liebe nicht genossen hat, Jesu keine Ehre gemacht hat. Ja, dass man an dem Ziel, was Gott eigentlich für einen vorgesehen hat, vorbeigelebt hat. Ja, und dann muss man erkennen, was Jesus dort am Kreuz für uns getan hat. Und wo ein Mensch, wo du zu Jesus gehst, als deinen Retter ihn anrufst, da wirst du ein Kind Gottes, da wirst du ein Freund Gottes. Jeder hier in der Gemeinde hat so eine Geschichte, wo das ja bei ihm stattgefunden hat, hoffentlich. Jede Geschichte ist ein bisschen anders. Aber es kommt auf diesen Punkt an, wo wir zu Jesus gehen, ihn bitten, dass er uns rettet, dass diese Freundschaft beginnt, diese Beziehung zu ihm. Und ja, wo das Leben mit Jesus beginnt, dieser Weg mit ihm. Wer das noch nicht gemacht hat, dem sei gesagt, was in Hebräer 3, Vers 15 steht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Du kannst heute die Ewigkeit geschenkt bekommen. Und das ist etwas Wunderbares. An der Stelle möchte ich noch zu uns sagen, ja, die schon lange im Glauben sind, über Jahrzehnte Jesus nachfolgen, das sind ein paar ernste Worte, aber es ist einfach auch ein ernstes Thema. Leben wir eigentlich in dieser herzlichen Beziehung zu Gott, in dieser totalen Freundschaft mit Jesus? Oder ist unsere Beziehung vielleicht auch langsam einfach eine Religion geworden? Reinhard hat letzten Sonntag über Erweckung geredet. Ich finde es wunderbar, wo Menschen zu Jesus kommen in großen Zahlen und alle Christen werden. Wunderbar sowas. Total schön. Aber ich habe noch überlegt, was müsste eigentlich auf einem Beipackzettel, wir kennen diese Beipackzettel von so Tabletten, was müsste auf dem Beipackzettel von der Erweckung stehen? Es hat mal jemand gesagt, dass die erste Generation von einer Erweckung, die hat Jesus in ihrem Herzen, die brennt für Jesus. Die zweite Generation, die hat Jesus im Bücherregal. Und die dritte Generation stellt die Frage, muss diese Hingabe an Jesus überhaupt noch sein? Ist es überhaupt notwendig? Ja, welcher Generation gehörst du an? Welcher Generation gehöre ich an? Also ich denke manchmal, es braucht gar nicht diese drei Schritte. Ich sehe mich oft in der dritten Generation. Ist es wirklich notwendig, dass ich Jesus mit absoluter Hingabe folge? Ist es notwendig, dass ich das Evangelium weitersage, denn die gute Botschaft? Ist es notwendig, dass jeder Gottesdienst immer überzogen wird, dass diese Predigt wahrscheinlich viel zu lang sein wird und nicht 30 Minuten? Ist es notwendig? Ist es notwendig, dass Jesus über mein ganzes Leben Herr ist? Über mein Geld, meine Zeit, mein Privatleben? Über jede Ecke? Das will doch ich eigentlich auch bestimmen. Also Jesus zur Rettung, aber ich will doch selbstbestimmt leben. Ist es wirklich notwendig? Wie ist bei mir? Treibt mich die Liebe zu Jesus hierher? Oder zu dem, was ich so alles Christliches mache? Warum beten wir eigentlich vom Essen immer? Warum lesen wir unser Andachtsbüchlein? Warum singen wir irgendwelche Lieder? Kann es sein, dass wir manchmal so leben, um irgendwie diesem christlichen Durchschnitt so zu entsprechen? Vielleicht lebt der eine oder andere sogar so, dass er sich, ja, selbst immer ein bisschen austestet. Wie weit kann ich gehen, bis Jesus sich von mir entfernt? Das wäre eigentlich genauso, wie wenn ich in der Beziehung zu Miri so leben würde. Wie weit kann ich das jetzt alles auskitzeln, irgendwelche Dinge, bevor sie sich von mir scheiden lässt? Das ist fürchterlich. Ich hoffe, das macht keiner hier in diesem Raum. Ich weiß, ihr seid alle gute Leute und ihr habt wahrscheinlich damit alles nicht so viel Probleme. Aber dann predige ich das halt für mich, habe ich mir gedacht. Ja, ich denke, wir müssen dagegen angehen, sonst kommt keine Erweckung. Niemals. Freundschaft mit Jesus bringt einen dazu, dagegen anzugehen, weil er Sehnsucht nach uns hat. Der liebt uns und will eine echte Beziehung mit uns und ist deswegen ans Kreuz gegangen, an dieses Kreuz. Ja, und er will, dass wir ihn lieben, wirklich lieben. Lass uns nach echter Freundschaft mit Jesus ausstrecken, auch wenn er unser Privatleben nimmt. Das ist übrigens was, was über Erweckung gesagt wird von Außenstehenden. Die sagen, ja, das ist diese neue Religion in Anführungsstrichen, die den Leuten das Privatleben raubt. Die haben keine Zeit mehr. Die haben nur noch Jesus im Kopf. Aber jetzt möchte ich erstmal auf die Frage zurückkommen, warum das Kreuz? Warum konnte Gott nicht einfach so allen Leuten vergeben? Warum hat Gott beschlossen, dass Sünde bestraft werden muss? Ist er ein Unmensch? Was ist so schlimm an der Sünde, dass sie so extrem bestraft werden muss mit dem Tod? Jetzt müssen wir jetzt einen Schwenker ganz nach vorne in die Bibel machen, ins Paradies. Zu Adam und Eva. Gott hatte Adam und Eva als in seinem Ebenbild geschaffen. Sie haben so gehandelt, wie er gehandelt hat. Sie haben so gedacht, wie er gedacht hat. Sie waren wie er, sie waren von Gottes Geist gelenkt. Ja, sie waren in einer perfekten, wunderschönen Beziehung zu Gott. Und sie lebten in Freiheit. Und Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn man sich auch gegen die Freiheit entscheiden kann. Deswegen gab es den Baum, von dem sie nicht essen sollen. Einen einzigen im ganzen Paradies. Von allen anderen durften sie essen. Ja, ihr kennt die ganze Geschichte, aber ich möchte trotzdem ein bisschen davon erzählen, einfach weil man da etwas ganz Wichtiges bemerkt. Nämlich, dass Sünde nicht nur einfach ein Vergehen gegen Gottes Gebote ist, dass Gott dann da ist, oh nein, jetzt hat er gegen meine Gebote gesündigt, er ist ein Böser, sondern es entstellt Gottes Schöpfungsplan. Gottes gute Absichten wurden durch die Sünde entstellt. Das sind zwei Punkte. Ja, also weiter. Eva ließ sich verführen, Adam aß auch von der Frucht, beide wurden schuldig vor Gott. Beide kamen aus dieser perfekten, wunderschönen Beziehung zu Gott heraus. Diese Sünde hat die Kinder Gottes von ihm weggerissen. Und der Mensch, der entzieht sich seitdem diesem liebenden Werben von Gott. Er entzieht sich der Liebe Gottes. Wisst ihr, warum der Satan die Eva ausgesucht hat? Für die Männer ist klar, sie ist das schwächere Geschlecht. Damit hat es aber überhaupt gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass Adam eigentlich immer ein Bild auf Christus ist. Und Eva ein Bild auf die anvertraute Braut. Und im Neuen Testament ist es so, dass die Braut die Gemeinde ist. Und Satans Plan war eigentlich von Anfang an bis heute, diese Beziehung zwischen dem Bräutigam und der Braut zu zerstören. Das macht er, hat er damals gemacht und das macht er auch heute noch. Wir sind die Braut, wenn wir an Jesus glauben. Ja, die Braut von Christus, von Jesus, die wird damit zur Hure gemacht. Wir finden in der Offenbarung diese Geschichten über die Hure Babylon. Man kann das eingrenzen, denke ich, auf eine Richtung, wo wir die finden. Aber ich denke, wir können auch Hure Babylon sein. Ja, die Braut wird zu einer Fremden. Die Grundlage für eine echte Liebesbeziehung ist zerstört. Und dass Gott darüber zornig ist, das kann man irgendwo ganz gut verstehen. Manche Kritiker sagen, wir haben das jetzt hier beim Einladung verteilen, hatte ich das auch noch, sie sagen, ja Gott, er hat mal irgendwie etwas geschaffen, was angestoßen, jetzt zieht er sich zurück und schmollt da, er ist ein alter, grimmiger Mann und er kümmert sich nicht mehr um uns. Warum ist denn die Welt so schlecht? Ja, Gott ist irgendwie, ich verstehe ihn nicht. Aber es ist ein so großer Irrtum, weil Gott ist es überhaupt nicht egal, was hier auf der Erde läuft. Seit dem Sündenfall hat er eigentlich nur ein Anliegen. Er will seine Braut zurück. Er will seine Kinder, die von ihm entfernt sind, will er zurückgewinnen. Das kann man eigentlich als roten Faden durch die Bibel feststellen. Das geht vom Paradies bis zum Ende geht so durch. Erinnert euch nochmal dran. Jesus hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Was waren die ersten Worte zu Adam und Eva? Zu Adam, besser gesagt. Hat ihn nicht ausgeschimpft, nicht, hey, was sollte das alles? Er sagt, wo bist du? Warum sagt er das? Weil er Gemeinschaft mit ihm haben will, weil er ihn vermisst hat. Ja, Gott möchte alle Menschen retten und ihnen seinen Geist schenken. Er will sie wieder in diese wunderbare Beziehung, in diesen ursprünglichen Zustand hineinbringen. Aber da gibt es eben ein Problem und das ist die Sünde. Und jetzt gibt es zwei Punkte. Gott ist zum einen 100% barmherzig. 100%. Und er ist 100% gerecht. Das ist ein Riesenproblem, weil das schließt sich gegeneinander aus. Das passt nicht zusammen. Entweder er ist absolut gerecht, ja, und er bestraft alle, dann kommen wir alle in die Hölle. Oder er ist 100% barmherzig, begnadigt alle, aber dann ist er nicht mehr gerecht. Ich bin mal in eine Polizeikontrolle gekommen. Ich hatte ein paar Kumpels irgendwie dabei und es war so, dass wir alle hinten waren nicht angeschnallt, 3 Personen. Und ja, sie haben es auch nicht mehr geschafft, sich noch schnell anzuschnallen. Und dann war es so, der Polizist hat das gesehen, er hat uns ermahnt, dass man sich ja anschnallen müsste und so, aber er war barmherzig mit uns. Er war nicht gerecht. Er hat gesagt, wir sollten das nächstes Mal dann uns doch anschnallen und so, aber er hat nicht die, eigentlich wäre es gerecht gewesen, wenn er von mir pro Person 20 Euro oder ich weiß nicht genau wie viel verlangt hätte. Das wäre gerecht gewesen. Vom Gesetz her hatte er das Recht dazu. Es wäre völlig natürlich gewesen. Aber wie gesagt, es war ein barmherziger Polizist. Das Ding ist, dass Gott da anders ist. Er kann nicht irgendwelche Ausnahmen machen. Weil sonst würden die anderen, wo er keine Ausnahme gemacht hat, sagen, hey, du bist nicht gerecht, was soll das? Und das ist eben ein Problem. Er kann Sünde nicht einfach so vergeben, dann wäre er nicht gerecht. Was tut er also? Er tut dieses Unbegreifliche, worüber wir heute nachdenken wollen. Er gibt seinen eigenen schuldlosen, sündlosen Sohn für uns hin. Lässt ihn verraten, verspotten, geißeln, anspucken, missverstehen, lässt zu, dass der Finger auf ihn gezeigt wird, dass er verurteilt wird, letztendlich von sündigen Menschen, die nichts kapiert haben, was er eigentlich wollte, dass er ans Kreuz geschlagen wird. Das lässt Gott zu. Aus lauter Liebe zu dir und mir. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann. An dieser Macht der Sünde, die alles entstellt hat, die alles kaputt gemacht hat, dass er da rausgerissen werden kann, dass es einen Ausweg gibt. Johannes schreibt in Johannes 2, Vers 2, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und der alte Jesaja, der hat es hunderte von Jahren schon davor, hat er das, in Jesaja 53, Vers 5 finden wir das, hat er prophezeit. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, es ist Gottes Liebe, die uns gesucht und gefunden hat. Und es ist Gottes Liebe, die auch seinen Sohn gesandt hat. Aber das Kreuz ist nicht nur Ausdruck seiner Liebe. Dieses Kreuz, was hier an der Wand hängt und in vielen Gemeinden oder auf vielen Kirchendächern, es ist auch ein Zeichen seines absoluten Zorns. Darüber, dass Leute an ihm vorbeigehen, an diesem Liebesangebot, an diesem ursprünglichen Schöpfungsplan der absoluten Gemeinschaft mit ihm. Über eine gottlose Welt, die an ihm vorbeigeht. Ja, jetzt möchte ich mit euch ein paar Personen anschauen, die mit Jesus diesen Tag miterlebt haben. Da gibt's jede Menge, da gibt's die Jünger, da gibt's Pilatus, da gibt's das Volk, da gibt's den Hauptmann, die Mitgekreuzigten, Herodes. Ich kann gar nicht auf alle eingehen, sonst dauert die Predigt 3 Stunden lang. Ich möchte einfach nur ein paar Situationen, ein paar Aspekte von ihnen herausgreifen. Von den Jüngern lesen wir in Markus 14, Vers 50, dass sie alle flohen. Zuvor hatten sie große Worte gespuckt. Wir gehen mit dir in den Tod. Das hat nicht nur Petrus gesagt, das haben alle gesagt. Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, wir nicht. Wir verleugnen dich nicht. Dann kam die Begegnung, Situation im Garten Gethsemane, wo Waldemar vor 2 Wochen, glaube ich, drüber geredet hat. Wir kennen das noch. Jesus ist fast an der gewaltigen Last unserer Sünde zerbrochen und gestorben, fast daran zugrunde gegangen. So hat ihn das geschmerzt. Und er wusste, was nun folgen würde. Doch die Jünger, die hatten irgendwie nichts kapiert, so meint man. Jesus hatte immer viel vom Reich Gottes geredet. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Es ist mitten unter euch. Ganz viel auch vom Reich der Himmel. Aber die Jünger und auch die Juden, die sind immer davon ausgegangen, dass Jesus als derjenige kommt, der jetzt ein irdisches Reich in Jerusalem gründet und die Römer aus dem Land schmeißt und da eine riesen Königsherrschaft macht, wie zu Davids oder Salomos Zeiten. Deshalb konnten sie es einfach nicht ertragen, dass er immer von irgendwelchem Leid redete und davon, dass er sterben musste. Das war für sie völlig unlogisch. Sie dachten eben rein menschlich. Ja, sie ist immer, und Petrus, was hat der gemacht oder die anderen Jünger, die haben sogar Schwerter sich besorgt. Petrus hat sogar eingesetzt, menschlich gedacht, ein Reich baut man mit einem Schwert, oder? Doch wie weit gefehlt, völlig falsches Bild vom Reich Gottes und genau das wurde ihnen eigentlich jetzt zum Verhängnis. Nach dem Passafest hatten sie noch darüber gestritten, wer dann der Größte ist in diesem Reich. Also für sie war das klar, das kommt jetzt. jetzt geht Jesus nach Jerusalem und von da aus richtet er das auf. Und nun, Jesus wird festgenommen. Aus der Traum. Jesu Aussagen, Jesu Wunder. Alles vergessen. Alle flohen. Alle waren völlig schockiert und am Boden zerstört. Vorbei der große Mut, die ganzen Aussagen, weg. Sie hatten ein falsches Gottesbild. Und sie gingen die ganze Angelegenheit menschlich an. Vielleicht haben sie auch gedacht, ja, wie will Jesus jetzt sein Reich aufrichten? Wie will er das denn machen, wenn er da sich jetzt festnehmen lässt? Kann doch nicht sein. Er ist immer aus all diesen Fallen, die ihm gestellt wurden von den Schriftgelehrten, überall hat er sich raus manövriert. Das wird auch jetzt wieder passieren. Oh nein, er ist festgenommen, er wird verurteilt. Sie kriegen es mit. Können es nicht fassen. Vielleicht haben sie so gedacht, wir haben auf den falschen Messias gesetzt. Aber wir müssen jetzt aufpassen an der Stelle, dass wir nicht denken, das sind irgendwie Spinner, dass sie das nicht kapiert haben. Weil ich glaube, wir stehen ganz genauso in dieser Gefahr, auch ein falsches Gottesbild manchmal zu haben. Man könnte jetzt sagen, zum Glück kam hinter der Heilige Geist, dann wurde alles anders. Die Jünger haben hinter so viel Kraft gehabt und sind nach vorne gegangen, evangelisiert und alles. Und den haben wir ja auch. Und deswegen haben wir diese Prüfungen jetzt nicht mehr. Da können wir kein falsches Gottesbild mehr haben. Aber was ist, wenn auf einmal echt Probleme kommen in unserem Leben? Wenn wir meinen, ja, mit Gott ist alles wunderschön und es läuft auf einmal nicht mehr so. Haben wir dann nicht auch ein Problem, weil wir ein falsches Gottesbild haben? Oder was ist unsere Vorstellung vom Reich Gottes? Wie bauen wir daran? Mit menschlichen Mitteln oder mit geistlichen Mitteln? Heutzutage, denke ich, nimmt man oft auch Schwerter, besorgt sich Schwerter. Die neuesten Strategien und perfekte, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Fremdsprache, emergente Kirchen zu bauen zum Beispiel. Missional sollen sie sein, volksnah, versöhnend, tolerant. Die Leute sollen sich wohlfühlen bei uns. Ja, nicht von der Hölle reden. Ja, nicht. Aber auf den ersten Blick ist das gar nicht schlecht, weil die Leute sollen ja zu uns kommen. Wollen sie ja nicht abstoßen. Problem ist, das Evangelium wird dadurch komplett verwässert, die gute Botschaft. Man spricht nicht mehr von Umkehr, von Buße, von sich bekehren. Es gibt sogar viele Leute in den USA, die haben so ein völlig verschrobenes Gottesbild, also Bild vom Reich Gottes, dass sie davon überzeugt sind, dass Christen in der Politik, in der Wirtschaft und in allen möglichen kulturellen Schlüsselpositionen beziehen müssen, damit ein Reich Gottes weltweit entstehen kann. Und das hört sich eigentlich auch gar nicht so schlecht an, oder? Ich meine, das wäre doch cool. Also eine heile Welt, das ist Frieden, alles super. Alle Welt richtet sich nach christlichen Gesetzen. Wunderbar, dann haben wir Frieden. Eine schöne Erde. Aber was bringt's, wenn eine Menschheit sich nach Gottes Geboten richtet, aber keinen Frieden mit Gott hat? Was bringt's, wenn eine Menschheit Frieden hier auf der Erde hat, aber sie nicht umkehren, sie sich nicht bekehren, Jesus ihnen kein neues Herz schenken kann? Veränderung beginnt immer von innen nach außen. Das Herz muss verändert werden. Man kann nicht außen den Mantel schön anziehen und innen drin ist alles dreckig. Das funktioniert nicht. Und davon ganz abgesehen, wenn man die Kirchengeschichte studiert, da gibt es zwei super Beispiele, wo Leute das probiert haben, wo es völlig daneben gegangen ist. Das ist einmal das Täuferreich in Münster. Da haben die auch versucht, einen Gottesstaat aufzurichten. Sie sind niedergeschlagen worden. Das war sowas von daneben. Und der Calvin in Genf hat es auch probiert. Und es war auch sowas von daneben. Ja, wie ist unsere Vorstellung vom Reich Gottes? Das ist echt eine ganz wichtige Frage, die wir uns mal stellen müssen. Und wo wir immer wieder aufpassen müssen, bauen wir ein Gottes Reich mit menschlichen Mitteln, mit unserer Kraft, mit unserem Intellekt, oder bauen wir mit geistlichen Mitteln daran? Und nur kurz zum Reich Gottes. Reich Gottes, ich versuche das mal so in zwei Sätzen ein bisschen greifbarer zu machen, ist da, wo Gottes Willen gehorsam geleistet wird. Und wer so handelt, kommt ins Reich Gottes. Aber dieses Reich Gottes ist immer ein schon jetzt und noch nicht. Wir haben es jetzt schon, geistlich. Aber es kommt noch, wirklich. Das ist dieses Lied, wir sind in dieser Zwischenzeit. Kommen wir nun zu den Theologen. Ihr erinnert euch, diese Begleitband von Jesus. Jetzt könntet ihr denken, ja, das ist jetzt eher was für mich. Ich habe ja mal Theologie studiert und so. Und ja, vielleicht ist es noch was für Leute, die sonst so vorne stehen, Pastoren, Gemeindeälteste, irgendwelche, die Verantwortung haben. Aber ich will es trotzdem einfach mal ein bisschen darüber nachdenken. Ja, Jesus passte ihnen nicht. weil sie ein falsches Bild vom Messias hatten. Aber vor allen Dingen, weil er irgendwie Konkurrenz für sie war. Sie waren total eifersüchtig auf ihn, weil das ganze Volk ihm nachfolgte und nicht mehr ihnen das ganze Lob gab. Ihnen ging es vor allen Dingen um ihre Ehre. Sie genossen ihr hohes Ansehen, so in dem Volk und die ersten Plätze und alles Mögliche. Ja, ihnen konnte man nichts vormachen. Sie waren so die theologische Elite der damaligen Welt. Sie konnten nicht ertragen, dass Jesus ihnen immer vorgeworfen hat, ihr seid die größten Heuchler überhaupt. Das war für sie fürchterlich. Das Ding ist, dass Jesus sie auch geliebt hat. Woran sieht man das? Sie gehörten auch zu den Kindern von Jesus, zu denen, die getrennt von ihm sind. Jesus hat so viel mit den Pharisäern geredet. Immer wieder hat er ihnen gezeigt, hey, das ist falsch, ihr müsst so und so. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten steinigst, die Leute, die ich zu dir schicke. Jesus hat geweint wahrscheinlich, als er das gesagt hat über die. Er nahm sich viel Zeit für sie. Das sagt Jesus in den Wehrufen, Matthäus 23 über sie. Sie fordern Gesetzestreue, tun es selber nicht. Tun Werke, um gesehen zu werden. Streben nach Anerkennung. Lasst euch gerne Lehrer nennen, das war damals ein hoher Begriff. Ja. Sie halten zum Schein lange Gebete. Und ganz schlimm, sie verschließen das Reich Gottes vor den Menschen. Wenn jetzt immer noch denken, das ist wirklich eher nur für die Theologen, wir sind doch ganz einfache Christen, da haben wir jetzt nichts mit zu tun, aber es geht noch weiter. In Lukas 11, Vers 44 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahin gehen, ohne es zu wissen. Und der Satz hat mich erst getroffen. Ich habe zuerst gedacht, ja, irgendwie passt es auf uns. Wir sind ja auch manchmal wie tot für Gott. Die Leute kriegen gar nicht mit, dass wir Christen sind. Die wissen gar nicht, was wir für eine tolle Botschaft in uns haben. Die wissen gar nicht, dass wir ein neues Herz haben, dass wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Sie bekommen es gar nicht mit. Wir sind wie so ein totes Grab, wo man drüber läuft. Aber dann habe ich noch ein bisschen weiter gestöbert. Ich denke, das kann man schon auch daraus lesen. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass bei den Juden Gräber etwas Unreines waren. Gräber durften nicht berührt werden. Da durfte man nicht drüber laufen. Die waren deswegen gekennzeichnet. Und Jesus bezeichnet jetzt diese Pharisäer als völlig unreine Sünder, als absolut schlimme Leute, die eigentlich gekennzeichnet werden müssten als solche. Ja, sie haben die perfekte theologische, heilige, vielleicht auch christliche Maske auf. Keiner merkt mehr, wie voller Sünde sie sind. Ja, weil sie ihre Gottlosigkeit hinter einem feinen religiösen Schein verbergen. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber sind wir nicht auch manchmal ein kleines bisschen so? Nichtchristen sagen oft, das Schlimmste, was sie an Christen, was ihnen so aufstößt, ist, dass sie immer so tun, als ob sie etwas Besseres wären. Als ob sie immer, wir kommen so rüber, als ob wir irgendwie jetzt die Oberheiligen wären. Die Pharisäer scheinbar auch. Und das ist fürchterlich, das geht gar nicht. Wir sind nämlich keinen Deut besser. Wir sind begnadigte Sünder. Das ist der Unterschied. Begnadigte Sünder. Wie wirken wir auf die Menschen? Das ist echt die große Frage. Gott liebt nicht nur uns, er liebt auch die ganze Welt, die ganzen Menschen. Johannes 3, Vers 16, da stand es am Anfang. Und Gott hat Sehnsucht nach seinen verlorenen Kindern. Er will, dass wir Salz und Licht für sie, für ihn sind. Salz und Licht. Was sehen die Menschen, wenn sie uns sehen? Ich hoffe echt nicht, dass sie auch solche Heuchler sehen. In mir sehen sie manchmal so einen Heuchler. Ja, diese altertümlichen Theologen waren jetzt so weit irgendwie an ihrem Ziel angekommen. Sie hatten jetzt Jesus so weit, sie hatten ihn gepackt. Sie wollten ihn jetzt umbringen, verurteilen. Und sie haben es geschafft, Jesus ans Kreuz zu nageln. Aber es ist eigentlich auch ein Mahnwort an uns, weil was haben sie gemacht? Sie haben auf Jesu Worte nicht gehört. Was ist, wenn wir auf Gottes Wort nicht mehr hören? Wenn wir da ein bisschen unterscheiden, ja, man herauskristallisieren. Wir müssen selber die Wahrheit rausfinden von Gottes Wort. Hier war es so, dass die Theologen der damaligen Zeit ein ganzes Volk mit in den Abgrund reingerissen haben. Weil sie nicht auf Jesus gehört haben, ging das ganze Volk Israel den Bach runter. Das kann man bis heute beobachten. Es gibt jetzt einen Staat Israel wieder, aber Jahrhunderte der Verfolgung und der Vertreibung. Sieht man die Verantwortung, die sie haben. Vielleicht auch eine Verantwortung, die wir vor der Menschheit haben. Ja, jetzt kommen wir zu Pilatus und Herodes. Warum haben sie Jesus nicht einfach freigegeben? Was war eigentlich denen ihr Problem? Das hätten sie doch machen können. Die waren so mächtige Männer, die haben gemacht, was sie wollten eigentlich. Die haben das voll ausgelebt, ihre Stellung. Wenn man das mal nachliest, da dieser Josephus, der hat da ein bisschen drüber geschrieben, was die alles gemacht haben. Das waren richtige Typen irgendwie. Unglaublich. Und jetzt Menschenfurcht. Menschenfurcht. Und Egoisten. Ihnen ging es nur um sich. Ihnen ging es eigentlich nur darum, gut dazustehen, ihre Stellung auszubauen. Ja, der Pilatus schickt den Jesus noch zum Herodes. Er hat ein bisschen so Missverständnisse mit ihm gehabt, politische Problemchen hatten die. Und indem er dann Jesus zu ihm geschickt hat, war der Herodes dann total, ja, hat sie geschmeichelt, war er in dem Sinne, genau. Und ja, er wollte jetzt, dass Jesus mal ein paar Unterhaltungswunder für ihn vorführt. Jesus hat dann nur geschwiegen, das war ihm viel zu billig. Menschenfurcht. Kennen wir auch, oder? Was ist, wenn da so eine Situation ist, wo über Jesus abgelästert wird? Über Christen? Wo wir merken, hey, da müssen wir jetzt eigentlich was sagen, ja? Aber wir fühlen uns wie das Kaninchen vor der Schlange, wir kriegen den Mund nicht auf. Ich habe gedacht, eigentlich sind wir nicht anders wie der Pilatus dann, weil was machen wir dann? Pilatus weiß, Jesus ist unschuldig. Was macht er? Er lässt ihn geißeln. Das versteht man nicht. Ja, wir wissen, wir müssten jetzt hier etwas sagen, ja, wir müssen unseren Freund verteidigen, wir müssen von Jesus reden. Wir sagen nichts, was machen wir? Wir geißeln eigentlich auch Jesus. Wir sind eigentlich wie Pilatus, der Jesus geißeln ließ. Wie weh muss ihm das tun, wo er sich doch so sehnt nach echter Freundschaft mit uns. Stellt euch vor, in diesem Gespräch, diese Christen und so, wäre es um deine Frau gegangen, um deinen besten Kumpel, vielleicht um deine Fußballmannschaft, um irgendwas, wovon du völlig überzeugt bist, was du gerne hast, was du liebst. Da hättest du aber richtig reingegeben, so. Ne, das hättest du verteidigt, deine Frau. Also wenn das einem Termin, die würde ich schon voll verteidigen. Und bei Jesus? Weg. Weg sind wir. Unglaublich. Ja, wir merken irgendwie, so beim Thema Freundschaft mit Jesus, ich jedenfalls habe da noch viel zu lernen. Möchte ich zum Ende noch zwei Personen anschauen, und zwar Petrus und Judas. Ich hoffe, es stößt euch nicht auf, dass ich die ganze Zeit nur von diesen Menschen rede, die um Jesus herum da waren, weil ich mache es bewusst, weil ich denke, es geht um diese Menschen. Jesus ist am Kreuz gestorben wegen den Menschen, wegen uns. Es ist eigentlich die Rettung der Menschen. Deswegen muss man darüber reden. Irgend wegen der Sünden der ganzen Welt am Kreuz. Wegen dir, wegen Petrus, wegen Johannes, wegen Jakobus. Wegen Maria Magdalena, wegen Maria. Mir und dir. Weil er Sehnsucht nach uns hat. Echte Sehnsucht. Ja. Und hier bündelt sich eigentlich, in dieser Tat, wo Jesus dann am Kreuz gestorben ist, da bündelt sich eigentlich diese Barmherzigkeit, diese hundertprozentige Barmherzigkeit und diese hundertprozentige Gerechtigkeit Gottes bündelt sich in diesem Kreuz, in dem Jesus unsere Strafe auf sich nahm. Aber jetzt zu Petrus und Judas. Was haben diese beiden eigentlich gemeinsam? Haben die überhaupt was gemeinsam? Ich habe total viele Gemeinsamkeiten gefunden zwischen den beiden. Beide sind mit Jesus unterwegs gewesen, sind seine Jünger gewesen, haben ihm zuhören dürfen, haben ihn erlebt, hatten sogar den Heiligen Geist bekommen und sind ausgesandt worden in die ganze Welt damals oder im Raum Israel, um große Wunder zu tun. Die kamen wieder, die waren völlig begeistert. Hey, selbst die Dämonen haben gezittert vor uns. Völlig begeistert. Die haben Jesus sowas von erlebt, wie wir uns das eigentlich nur wünschen. Beide waren von Jesus erwählt. Beide haben Jesus verleugnet, beziehungsweise verraten. Der Petrus, der gesagt hat, du bist der Sohn Gottes. Ich kenne dich, ich weiß nicht, wovon ihr redet, ich kenne diesen Mann nicht, hat er dann gesagt. Der Judas, der von Jesus noch darauf hingewiesen wurde, dass er genau wusste, dass er der Verräter ist, der, mit dem ich jetzt hier diesen Brocken da reintunke, der ist es. Der ist nicht abgewichen von seinem Plan. Der hat es fest in seinem Herzen beschlossen, er wollte es tun. Er wollte ihn verraten. Zwei Schicksale, aber es gibt zwei so unterschiedliche Ausgänge bei diesen Menschen. Beide bereuten ihre Tat, aber nur einem wurde vergeben. Für den einen gab es einen Neuanfang, für den anderen nicht. Den einen gab es eine Bekehrung. Wie konnte es so weit kommen? Zuerst einmal zu Judas. In Johannes 12, Vers 4 liest man, dass Judas Reaktion auf die Frau mit der kostbaren Nade war, ja, dass man doch diese Nadel nicht hätte verschwenden müssen, um Jesu damit zu salben, sondern das hätte man an die Armen geben können. Das hätte man verkaufen sollen, das Geld an die Armen geben können. Das hat er gesagt. Warum hat er das eigentlich gesagt? Das steht im nächsten Vers, weil er ein Dieb war. Der hat das Geld bei sich getragen und immer schön gesammelt. Für sich. Der hat das Geld lieb gehabt. Vielleicht dachte er sich, ja, ich habe schon immer so gut an Jesus verdient eigentlich die ganze Zeit. Das ist eine super Sache, dass ich hier mit dem unterwegs bin. Und jetzt werde ich mal ein richtig großes Geschäft machen. Ich verkaufe Jesus an die Priester, kassiere dieses Geld. Jesus kommt sowieso wieder frei. Und dann stehen die Priester und Pharisäer so dumm da, dass sie sich schämen werden, dieses Geld wieder von mir zurückzuverlangen. Und dann habe ich das in meinem Beutel drin. Habe ich wieder verdient. Keiner hat es mitbekommen, alles super. Ich habe 30 Silberlinge mehr. Perfekter Plan. Das Problem ist, er hat menschlich gedacht. Er hat seinen Intellekt benutzt. Seinen beschränkten Intellekt. Und er hat nicht auf Gottes Wort gehört, auf das, was Jesus gesagt hat. Weil Jesus hat gesagt, wer mich verrät, für den wäre es besser, dass er niemals geboren worden wäre. Aber das hat er irgendwie nicht in seinem Intellekt präsent gehabt. Es kam nämlich alles anders, als wie er sich das gedacht hat. Aber als er das bemerkt hat, da war es für ihn absolut zu spät. Völlig daneben. Und das Schlimme ist dann, dass er anstatt mit diesem völlig daneben liegen zu Jesus geht. Wo geht er hin? Er geht zu den hohen Priestern. Er geht nicht zur Quelle des Lebens, sondern er geht zu denen, wo Jesus drüber gesagt hat, das sind die, die die Pforte des Himmels verschließen. Wie schlimm ist das? Es gab überhaupt gar keine Vergebung mehr für ihn. Für ihn war der Zug abgefahren. Er sah keinen Ausweg mehr und er hat sich erhängt. Fürchterlich. Ich frage mich echt, warum ging der Kerl nicht zu Jesus? Der war verstockt, den Begriff, da könnte man auch mal eine ganze Predigt drüber machen. Aber nicht, weil Gott ihn einfach nur verstockt hatte, sondern weil er sich dahin bewegt hatte. Ja, es gibt eine ganz schreckliche Wahrheit. Es gibt wirklich ein zu spät. Und Judas hatte sein Leben verspielt. Er hatte seinen Weg gewählt. Und jetzt bereut er das schon seit 2000 Jahren, dass er sich damals immer und immer falsch entschieden hat, wo Jesus doch mit seiner vollen Liebe ihm begegnet ist. Hey, sei mein Jünger, lern von mir, hör auf mich, ich bin der Weg. Aber er hat sich für einen verräterischen Kuss entschieden. Warum? Weil er das Geld so sehr liebt. Geld, was irgendwann sowieso ihm nichts mehr bringt, wenn er stirbt. Völlig, man kann es nicht verstehen. Ja, für ihn gibt es kein Zurück mehr, er ist jetzt in der Hölle. Für immer. Und deshalb steht genau das, was ich eben schon mal gelesen habe, in Hebräer 3, Vers 7-8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung. Es gibt ein Heute, und das gilt auch uns. Jesus sehnt sich mit Sehnsucht nach uns. Also nach uns, ganz nach uns. Nicht nur nach einer kurzen Entscheidung von uns oder einem Spruch, ja, ich will dir folgen. Deshalb ist er am Kreuz für uns gestorben. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir eine wunderbare Hoffnung. Wenn nicht, es gibt ihn zu spät. Woher wissen wir, dass nicht heute unsere letzte Chance ist? Eigentlich mag ich das nicht, wenn in Predigten immer so viel Druck gemacht wird. Aber es steht überall so in der Bibel und ich meine, Jesus hat es auch so gesagt. Woher wissen wir das? Ich bitte euch daher eindringlich, auch wenn, ja, auch wir spielen eigentlich eine Rolle, da als Jesus am Kreuz gehangen hat. Da stehen auch wir. Jesus hat auch da gehangen wegen uns, wegen mir, wegen euch. Das hat nicht nur was mit den Sünden damals zu tun und das ist nicht eine Geschichte von damals, das ist eine Geschichte von heute, von gerade jetzt. Die Frage ist, wo wir da stehen. Und wie schön ist es, da auf Petrus zu sehen. Das darf uns echt Hoffnung geben. Dieser Petrus, das ist so eine wunderbare Geschichte mit ihm. Der hat Jesus verleugnet, aber der hat es bitterlich bereut. Der hat wirklich geheult darüber, wie ein Hund wahrscheinlich. Aber was hat er gemacht? Der ist irgendwie in der Nähe von Jesus geblieben. Als der Hahn dreimal gekräht hat, da hat er das gesehen, dass Jesus ihn angeschaut hat. Mit einem Blick, ich weiß nicht, voller Liebe wahrscheinlich. Er konnte Jesus noch sehen. Wo war da der Judas? Petrus war auch noch da, als Jesus, bevor diese ganze Sache mit der Kreuzigung begann, das hohepriesterliche Gebet für seine Jünger gebetet hat. War Petrus auch noch da? Ich glaube, Judas war nicht mehr da. Wenn man den Text da so liest, kann man das daraus schließen? Jesus sagt auch selber, ja, ich habe alle bei mir behalten, nur der eine, der Sohn des Verderbens, der ist verloren. Ja, der ging bereits seinen finsteren Geschäftsinteressen nach. Der war nämlich wirklich einer von ihnen gewesen. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus im Speziellen wirklich für Petrus gebetet hat. Hey, wenn du dich dann bekehrt hast, wenn du einst umgekehrt bist, Lukas 22 bis 32 steht es, wenn du umgekehrt hast, wenn du dich bekehrt hast, wenn du Buße getan hast, so stärke deine Brüder. Wie schön ist das? Jesus verurteilt ihn nicht, sagt ihm, du bist echt das Letzte, dass du mich da verraten wirst und du sagst so tolle Sachen und dann sowas. Jesus geht anders damit um, als wie wir Menschen das machen würden. Er traut ihm direkt eine Aufgabe an, sagt, so, wenn du das gemacht hast, dann sofort, dann kümmere dich um die, stärke deine Brüder. Kein strafendes Wort. Er muss auch nicht erst irgendwie sich bewähren, ob er wirklich dann auch würdig ist, dass er sie stärken kann. Muss sich nicht bewähren, ob er wirklich in der Lage ist, ihnen treu zu sein. Der Petrus war auch nicht treu immer hinterher. Aber er kriegt diese Aufgabe von Jesus. Jesus will ihn sofort mit dieser Aufgabe ehren. Und genau das macht er eigentlich auch mit uns. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann tu es. Denn Jesus sehnt sich mit Sehnsucht nach dir, wie ich es am Anfang vorgelesen habe. Und du wirst mit ewigem Leben beschenkt. Und du kriegst eine Aufgabe. Und das ist die größte Ehre, das ist das Sinnvollste, das Beste, was man hier auf dieser Erde tun kann, für Jesus Salz und Licht zu sein. In aller Schwachheit. Aber dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen, in aller Kraft, die wir dann auch erleben können. Und wenn du an Jesus glaubst und du an irgendwelchen Punkten gemerkt hast, mit der Freundschaft zu Jesus, da muss ich mich noch ganz, ganz viel von Jesus beschenken lassen, dass ich das auf die Kette kriege. Dann denk an den Petrus. Geh zu Jesus, so wie er es gemacht hat. Und Jesus wird dich sofort mit einer Aufgabe segnen. Er ehrt dich damit, er adelt dich mit einer Aufgabe, für ihn Salz und Licht zu sein. Wir sind uns meist gar nicht bewusst, was das für eine krasse Aufgabe eigentlich ist, was das für eine Ehre ist, für den Schöpfer der Welt unterwegs zu sein. Wir laufen da so beschämt herum. Ja, und wir werden in aller Schwachheit, können wir unterwegs sein, aber weil wir den Heiligen Geist haben, dann in aller Kraft. Und wenn du glaubst, dass mit deiner Beziehung mit Jesus alles in Ordnung ist, deine Freundschaft mit Jesus, dann freu dich echt daran. Leb mit Jesus und für ihn. Sodass wirklich Freude im Himmel ist. Ich denke, ihr wisst, wo das steht, wann Freude im Himmel ist. Ja, ich möchte schließen mit Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Ich hatte da auch den Taufvers für den Mauro rausgenommen, aber ich finde es einfach super, was da steht. Hier steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Und an der Stelle kann man das auch wieder anders ein bisschen übersetzen, was für mich das irgendwie noch klarer macht. Dieses Hinschauen auf Jesus kann man auch übersetzen mit, indem wir wegschauen von allem anderen auf Jesus oder im Aufblick zu Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Und wir haben auch eine Riesenfreude vor uns eigentlich. Jesu Freude war, die perfekte Beziehung wiederherzustellen. Unsere Freude ist, dass wir das genießen können, diese perfekte Beziehung. Das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Amen.